Die Sünde der Unzucht und des Ehebruchs ist eine der heimtückischsten und gefährlichsten Fallen, vor denen wir uns als gläubige Menschen besonders hüten sollten. William MacDonald schreibt in seinem Buch »Der vergessene Befehl seid heilig« Folgendes darüber. Was ist das für ein Kampfplatz, auf dem Satan seine glorreichsten Siege errungen hat? Sowohl die Bibel als auch die Kirchengeschichte antworten dasselbe, das Gebiet der Sexualität. Sexuelle Unmoral war schon immer eine seiner besten Waffen. Simson, David und Salomo sind die bekanntesten Beispiele, die über ungezügelte Leidenschaften gestolpert sind. Und seitdem haben viele Christen in der Selbstkontrolle nachgelassen, sind verbotene Beziehungen eingegangen und haben Schiffbruch erlitten. Der Weg der Heiligung ist bestreut mit Leichen, die, was den Dienst für Gott anbelangt, gestrandet sind. Zitat Ende. Die Heilige Schrift ist voll von Warnungen und warnenden Beispielen dieser spezifischen Art der Sünde. Man muss nicht lange warten, um auf den ersten Seiten der Bibel die Verzerrung von Gottes gutem Plan der Sexualität zu finden. Gott hat die Sexualität geschaffen und deshalb ist sie auch heilig und rein. Aber die Sünde und der Teufel haben das Bild der Sexualität verzerrt. Und so kommt es zur Perversion, Unzucht und anderen falschen Formen des sexuellen Umgangs. In 1. Mose Kapitel 4 unter den Nachkommen Kains finden wir den ersten Fall von Polygamie. Mit Lamech, der sich zwei Frauen nahm, heißt es da in Vers 19. In 1. Mose 6 haben sogar schon abgefallene Engel von Männerkörpern Besitz ergriffen, um mit Frauen Unzucht zu treiben. Und Gott bringt schließlich das Gericht der Sintflut über die ganze Welt. Man sollte meinen, es sollte dann besser werden, aber keineswegs. Nach der Sintflut ist es aber keineswegs vorbei, denn selbst Abraham hat auf Anweisung seiner Frau zu seiner ägyptischen Magd Hagar sexuellen Kontakt. Oder auch Jakob hat letztlich zwei Frauen. Ich muss ja nicht die Auswüchse von Sodom und Gomorra in 1. Mose 19 oder die schreckliche Sünde Judas mit seiner Schwiegertochter Tamar hier erwähnen. Der sexuellen Umgang hatte mit ihr, weil sie unbedingt Nachkommen haben wollte in 1. Mose 38. Und so lässt sich die Liste beinahe endlos fortsetzen. Von der sexuellen Verführung durch moabitischen Frauen in 4. Mose 25 auf Anweisung des falschen Propheten Bileam, was wir dann schließlich in 4. Mose 31, 16 sehen, über Simson in der Zeit der Richter, der durch die Verführung seiner Liebhaberin zu Fall kam in Richter 16, bis hin zu David in 2. Samuel 11 und Salomo in 1. Könige 11, die durch ihre sexuelle Untreue als die wohl bekanntesten warnenden Beispiele in die Geschichte Israels eingegangen sind. Kurz, die Bibel ist voll. Sie ist randvoll von Warnungen, Tragödien, Familiendramen, Verlust von Angehörigen, Gericht, Tod, Krankheit und vielem mehr aufgrund von sexueller Sünde. Und der letzte Prophet des Alten Testaments verurteilt ebenfalls bei seinen abgefallenen Zeitgenossen diese Form der Sünde aufs Schärfste. Er verurteilt ihre Praxis der Scheidung von den eigenen Frauen, nur um mit heidnischen und ungläubigen Götzendienerinnen seinen Spaß zu haben. Gott spricht deutliche Worte in Vers 16, Kapitel 2 in Maleachi. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels, und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Hütet euch. Sagt er gleich zweimal, nämlich auch in Vers 15 heißt es, so hütet euch denn in eurem Geist und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Die Frau der Jugend ist natürlich die erste Frau, die die Israeliten damals meist schon im Teenageralter heirateten und ein Leben lang treu sein sollten. Hütet euch. Aber wie? Das ist doch die Frage. Nun, auch im Neuen Testament brauchen wir nicht lange zu warten, bis wir auf diese Art der Sünde angesprochen werden. In Matthäus 5 macht Jesus deutlich, dass sogar der lüsterne Gedanke allein schon mit dem Akt des Ehebruchs gleichzusetzen ist. In Matthäus 5, 28 heißt es, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. In Matthäus 19 lehrt er, dass die Scheidung zwar von Gott eingeführt wurde, was wir in 5. Mose 24 nachlesen können, aber Jesus korrigiert die falschen Vorstellungen seiner Zuhörer. Er sagt, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und auf die Frage, warum denn überhaupt im Gesetz von Ehescheidung die Rede sei, sagt er, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Es gibt zwar die Ausnahme wegen Unzucht da an der Stelle, aber dennoch sehen wir, wie strikt und wie ernst Gott diese Sache nimmt. Nun, die Sexualität soll eben in dem Rahmen stattfinden, und das haben diejenigen, die am Seminar waren, aber das ist schon zur Genüge gehört, in der sie heilig und rein ist. Und das ist nur und ausschließlich innerhalb der Ehe. Der Schreiber des Hebräerbriefs spricht da deutliche Worte. Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Das griechische Wort koite, welches mit Ehebett übersetzt wird, bedeutet auch einfach Sexualität. Und diese gehört in die Ehe als einziger legitimer Rahmen. Dieser Vers schließt somit jegliche sexuelle Betätigung außerhalb der Ehe aus, inklusive vorehelichen Sex und andere Dinge. Aber wie dem auch sei, die Warnungen, auf diesem Gebiet zu sündigen, nehmen kein Ende. Und grundsätzlich sind sie die Frucht eines unerlösten Herzens. Vor allem bei Ungläubigen. Denn von ihnen aus dem Herzen oder von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord und so weiter. Markus 7, 21. Aber auch die Frucht des Fleisches, welches gegen den Geist kämpft. Auch als Gläubige kämpfen wir noch damit. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. In Galater 5,19 und in 5,17 heißt es, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die beiden liegen im Streit. Gott benutzt diese Sünde auch, um die Gottlosen zu bestrafen. Sie ist also auch ein Gericht. In Römer 1, 28 hat Gott auch sie dahingegeben, heißt es, in eine unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Und es schleicht sich auch in die Gemeinden ein. In 1. Korinther 5, Vers 11 sagt Paulus, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Es scheint überall zu sein. Und man kann sich nicht davor verstecken. Es ist in unserem Herz, in unserem Fleisch, in der Welt, in den Gemeinden, überall. Überall lauert die Gefahr. Und diese Sünde ist auch noch deshalb so besonders schlimm, weil sie fast wie keine anderen den Menschen total ruiniert. Es hat ein Potenzial, den Menschen völlig zu ruinieren. Und Paulus schreibt das in 1. Korinther 6 und Vers 18, wo er sagt, flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Geschlechtskrankheiten oder auch Krankheiten wie AIDS, die sich vorwiegend über sexuellen Kontakt ausbreiten, hätten keine Chance, wenn die Gebote Gottes eingehalten würden und wirklich jeder treu wäre. Wir sollen uns hüten. Wir sollen fliehen, heißt es hier. Flieht die Unzucht. Aber wohin? Wohin sollen wir fliehen? Nun, natürlich sollen wir zu Gott fliehen. Ja? Natürlich brauchen wir erst eine Wiedergeburt. Ich habe vorhin schon gesagt, das ist eine Frucht des unerlösten Herzens. Wir brauchen eine Wiedergeburt und müssen das neue Leben mit Christus in Empfang nehmen. Wir müssen erst einmal erlöste Herzen haben. Und dann haben wir auch die Kraft, dieser Form der Sünde zu widerstehen, wie es auch heißt. In Galater 2,20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das muss ich einfach erstmal erwähnen. Damit ihr meine Ausführungen heute nicht falsch versteht. Wenn wir unverheiratet bleiben, dann wird das die einzige Möglichkeit sein, nicht in diese Art der Sünde zu fallen. Totale Abstinenz in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber ich denke, dass es für viele von uns nicht die einzige Möglichkeit ist. Paulus schreibt in 1. Korinther 7, Vers 1, Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Nun, Paulus lehrt hier nicht das Zölibat oder macht gar Unverheiratete irgendwie zu besseren Christen. Die Ehe wie die Ehelosigkeit sind letztlich Gaben Gottes. Das sagt er in 1. Korinther 7,7. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Paulus nennt bestimmte Vorteile, wenn man keine feste Bindung hat und allein bleibt, um sich völlig auf den Dienst des Herrn zu konzentrieren. 1. Korinther 7, Vers 32. So wie er das auch tat. Aber für viele von uns ist dies nicht der Weg. Ich denke, Menschen wie Paulus sind auch eher eine Ausnahme. Und bevor ich mir anmaße zu behaupten, ich hätte die Gabe des Single-Seins, muss ich mir gut überlegen, was das bedeutet. Paulus sagt, dass der Unverheiratete um die Sache des Herrn besorgt ist, wie gesagt, Vers 32. Er sollte sich deshalb sehr intensiv und ganz auf dieses Werk des Herrn konzentrieren. Er muss sehr hingegeben sein. Aber wenn jemand aus anderen Gründen alleine bleibt, und ich kenne das auch, aus egoistischen, selbstsüchtigen Gründen, weil man keine Kinder haben will oder eine Frau sich nicht unterordnen will, weil man keine Bindung eingehen will oder frei sein möchte oder solche Gründe, dies und vieles mehr ist keine Gabe des Alleinseins. Das ist Einbildung. Und das ist eine gefährliche Einbildung noch dazu. Wir werden dafür nur noch anfälliger für die sexuelle Sünde. Und deshalb sagt Paulus in Kapitel 7 gleich darauf, nach diesem Vers 1 und Vers 2, um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Auch den Witwen rät er zunächst alleine zu bleiben, aber dann sagt er, wenn sie sich nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. In Vers 9. Der gleiche Rat wird hier gegeben. Wenn sie sich nicht enthalten, sollen sie heiraten. Oder auch in Vers 28, wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Und warum? Nun, Vers 9. Vers 9, Kapitel 7 heißt es, heiraten ist besser als in Glut geraten. Ein brennendes, unerfülltes, sexuelles Verlangen wird uns davon abhalten, dem Herrn beständig dienen zu können. Ganz besonders in einer sexualisierten Gesellschaft wie diejenige in Korinth und genau wie die heutige. Dieses brennende Verlangen muss mit erfrischendem Wasser, einem richtigen Durstlöscher, gestillt werden. Und jetzt kommt der zweite Weg, um sich vor sexueller Sünde wirksam zu schützen. Der zweite Weg, um sich vor sexueller Sünde wirksam zu schützen, ist, ob ihr es glaubt oder nicht, Sex. Und zwar guter, heiliger, reiner, ehelicher Sex. Ja, sogar guter, reiner, berauschender, intensiver ehelicher Sex. Ja? Moment mal. Denkt jetzt vielleicht, so etwas findet man doch nicht in der Bibel, oder? Und dann lass uns mal unseren Predigtext für heute aufschlagen. Manche Leute würden wahrscheinlich nicht glauben, dass so ein Text tatsächlich in der Bibel steht. Die Bibel ist doch so etwas von prüde und steif. Wirklich? Lass uns mal Sprüche Kapitel 5 aufschlagen. Sprüche Kapitel 5, die Verse 15 bis 20. Ich lese den Text aus der revidierten Elberfelder, da kommen meines Erachtens die hebräischen Begriffe am besten zum Ausdruck. Hier heißt es in Vers 15, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen, jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Warum sollst du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Das ist unser Predigtext für heute. Wenn man den Text einige Male durchliest, da fallen einem sofort folgende Besonderheiten auf. Es wird zu etwas aufgefordert. Trinke, erfreue, sind Befehle. Das ist keine Option. Das ist kein Vorschlag, sondern ein Befehl. Tue das, das wird dir gut gehen. Da fallen uns drei Aspekte dieser Aufforderung auf. Und dies wird anhand von Bildern gemacht, die sich von der Metapher immer mehr zur Eindeutigkeit entwickeln. Der erste Aspekt betont das Eigene. Bleibe bei deinem eigenen, bei deiner eigenen Zisterne oder eben deiner eigenen Frau, nicht irgendwie sonst eine, sondern die eigene. Und das werden wir aus dem Zusammenhang noch sehen, dass die Zisterne die Frau ist. Das zweite ist die Betonung auf dem Erfreuen oder Erfrischen bis hin zum Berauschen und Taumeln. Und der dritte Aspekt wird mehr in einer rhetorischen Frage vorgestellt am Ende in Vers 20. Warum solltest du? Bedenke mal Folgendes. Ermahne dich selbst. Male dir vor die Augen, was das für dich bedeuten würde. Und deshalb finden wir in diesem Text insgesamt drei Aufforderungen zum Schutz vor sexueller Untreue. Ganz praktische und einfache Gebote, die jeder Ehemann oder auch jede Ehefrau beherzigen sollte. Hier geht es jetzt um Verheiratete. Ja? Wie kommt man darauf, dass es ausgerechnet um den Schutz vor sexueller Untreue geht? Wie komme ich da drauf? Nun, man schaue einfach mal auf den Zusammenhang, auf den Kontext des Buches der Sprüche. Das Buch der Sprüche ist grundsätzlich ein Buch, welches uns praktische Weisheiten für ein Leben in Gottesfurcht lehrt. Das Buch der Sprüche enthält meist kurzgefasste und praktische Lebensweisheiten. Es sind oft auch keine in Stein gemeißelte Gesetze, die jetzt für jedermann ausnahmslos Gültigkeit haben, sondern sogenannte Truismen, Lebensprinzipien, die sich meistens so verhalten, aber auch manchmal Ausnahmen existieren, die ganz spezifische Situationen im Leben ansprechen. Zum Beispiel heißt es in Sprüche 10, Vers 4, eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Das ist wahr, auch sicherlich oft so, aber es gibt durchaus auch Reiche, die nicht aufgrund ihres Fleißes reich wurden. Ja? Also es spricht bestimmte Lebensbereiche an. Es ist Weisheit, in die bestimmte Lebenssituation hineinspricht. Es sind verbindliche Wahrheiten, trotz allem, aber für spezifische Lebensbereiche. Es ist im Prinzip die Tora, das Gesetz Mose, welches in das Alltagsleben hineinbuchstabiert wird. Beispielsweise wird vieles über Lug und Betrug gesagt, wie die falsche Waage in Kapitel 11, Vers 1. Das ist nichts anderes als das Gebot, nicht zu lügen, aber auf das Gewicht einer Ware bezogen, bei der man ein falsches Gewicht vortäuscht. Ihr seht, es wird das Gebot genommen, das Prinzip, und in den Alltag hineinbuchstabiert. Das Wort Spruch bedeutet sein wie, und folglich finden sich im Buch der Sprüche Vergleiche zwischen konkreten alltäglichen Bildern und tiefgreifenden Lebenswahrheiten. Deshalb haben wir oft diese Bildersprache auch in unserem Text heute. Die Sprüche sind einfache moralische Aussagen oder Illustrationen, die fundamentale Tatsachen des Lebens hervorheben und lehren. In Kapitel 1 wird uns diese Absicht sehr deutlich gemacht. In Vers 1 lesen wir, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, König Salomo, und auch noch andere weise Männer, zum Beispiel in Kapitel 22 ab Vers 17, verfassten diese Sprüche. Und wozu? Nun, wir lesen weiter in Vers 2. Die dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. Erst einmal geht es darum, etwas zu verstehen. Aber Vers 3 und 4 heißt es dann, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Es sollte sich also auch in die Praxis auswirken, und sehr deutlich wird das in Vers 5, wo es heißt, wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnisse, und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführung an. Wer weise ist, hört auf diese Belehrung und eignet sich eine richtige Lebensführung an. Das ist sehr praktische, einfache, aber dennoch göttliche Weisheit. Der Grund wird gelegt durch Gottesfurcht. In Kapitel 1, Vers 7 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und diese Belehrung kommt nicht etwa von einem strengen, besserwisserischen Lehrer. Nein, sie kommt von einem liebenden Vater, der für seinen Sohn Sorge hat und ihn in Weisheit unterrichten will. Es ist ein junger, unerfahrener Mann, der hier angesprochen wird, ein naiver junger Mann. Deshalb heißt es oft hier, höre, mein Sohn. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters. und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Es sind die Lehren eines Vaters, der sich um seinen Sohn sorgt und nur das Beste für ihn im Sinn hat. Und so ist Gott zu uns. So spricht Gott zu uns durch diese Weisheitssprüche. Als ein liebender Vater, der nur das Beste im Sinn hat für seine Kinder. Und er ist die einzige Quelle der Weisheit. In Kapitel 2, Vers 6 heißt es, und der Herr gibt Weisheit, und aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Und deshalb soll der junge Mann lernen, nicht auf seinen eigenen Verstand, auf seine eigene Vernunft zu vertrauen, sondern vielmehr auf Gottes Weisheit. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Kapitel 3, Vers 5 und Vers 7. Schließlich soll er sein Herz, und das ist sein inneres Leben, seine Gedanken, sein Verstand, bewahren. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Kapitel 4, Vers 23. Im Herzen oder in unserem Denken fängt es an und gebiert dann allmählich die Handlung. Das ist die Anatomie der Verführung oder wie die Sünde fortschreitet. Es fängt mit einem Gedanken an normalerweise und schreitet irgendwann mal fort zur Handlung. Und das soll dieser junge Mann verstehen. Und wir auch natürlich. Selbst wenn dann das Herz des jungen Mannes die richtige Einstellung hat, selbst dann, wenn sein Herz in der richtigen Verfassung ist, begegnet er mindestens zwei Feinden, die ihm von außen das Gehen auf diesem richtigen Weg erschweren, ihn davon herunterholen wollen. Diese zwei Feinde werden uns vorgestellt. Der erste ist der Kriminelle. Der Kriminelle. In Kapitel 1 und Vers 10 treffen wir das erste Mal an. Mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein. Lass dich nicht von ihm beeinflussen. Was ist sein Angebot? Sein Angebot, Vers 13 und 14, wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen und unsere Häuser mit Raub füllen. Schließ dich uns auf gut Glück an, lass uns gemeinsame Kasse führen. Unrechte gewinnen. Alle Betrüger, Räuber, sonstige kriminellen Akte, Machthunger oder einfach rohe Gewalt. Alles wird thematisiert in den Sprüchen. Und in Kapitel 2 wird er nochmal beschrieben, in Versen 12 bis 15, um dich zu erretten, diese Weisheit dient, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind und die auf Abwege geraten. Sie sprechen Verkehrtes, sie freuen sich über das Böse, ihre Wege sind krumm. All das wird uns nach und nach in den Sprüchen entfaltet und stellt den Kriminellen dar, den Sünder, den Gottlosen, den Toren, wie er auch genannt wird. Das ist der erste große Feind des jungen Mannes, der seinen Weg unsträflich gehen will, gemäß Psalm 119, Vers 9. Aber der zweite große Feind für ihn ist die fremde Frau. Die fremde Frau. Und sie begegnet uns in Kapitel 2 zum ersten Mal. Gleich nach dem Kriminellen wird der zweite große Feind vorgestellt, der ihn daran hindern will, diesen Weg zu gehen. Sprüche 2, Vers 16 und bis 19 heißt es, damit du auch errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt. Die Verführerin, wörtlich die Fremde oder die Ausländerin, hier ist keine Ausländerfeindlichkeit, keine Angst. Es waren oft heidnische Frauen, die die Israeliten zu sexueller Unmoral verführten. Aber hier ist vielmehr die Betonung auf der Fremden. Auf der, die nicht zu mir gehört oder zu ihm, zu diesem jungen Mann gehört, sondern einem anderen. Denn die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst, heißt es in 2,17. Den Bund, den sie vor Gott geschlossen hat mit ihrem Vertrauten der Jugend, der Ehebund. Ihr erster und einziger wahrer Ehemann, den sie nun verlässt. Sie ist untreu. Sei sie, denn ihr Haus führt hinab zum Tod und ihre Bahn zu den Erschlafften. Sie ist tödlich. Wie schon erwähnt, ruiniert diese Sünde den ganzen Menschen, seinen Geist wie auch seinen Körper. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr, heißt es in 2 Vers 19. Es ist endgültig. Es ist sehr gefährlich. Man kann eine solche Sünde nicht mehr rückgängig machen, ungeschehen machen. Es ist geschehen und wenn man weitermacht, dann führt das irgendwann mal zum Tod. Das ist die Weisheit, die uns hier gegeben wird. Diese fremde Verführerin ist also der zweite große Feind des jungen Mannes, der gerade seinen Weg gehen will. Und wie die personifizierte Torheit in Kapitel 9, Vers 15, will sie diejenigen, die auf dem geraden Weg wandeln und vorübergehen, mit ihrem Angebot locken und herunterreißen. Und die ersten 14 Verse des Kapitels 5, und jetzt kommen wir langsam wieder dahin, zu unserem Text, sind genau eben dieser großen Gefahr gewidmet. Es wird entfaltet jetzt, dieses Thema. Der liebende Vater macht den naiven Sohn aufmerksam darauf zu achten, wie diese Verführerin versuchen wird, sich an ihn heranzumachen. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen. 5 Vers 3. Süß wie Honig sind ihre verführerischen Worte und sie gehen glatt runter wie Öl. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, ihre Schritte streben dem Totenreich zu. Verse 4 und 5. Zuletzt wartet nur Enttäuschung und Zerstörung. Komme schon gar nicht in ihre Nähe, heißt es in Vers 8. Damit du hinterher nicht alles bereuen wirst, weil dir Leib und Leben hinschwinden, wie in Vers 11. Und dann auch noch die öffentliche Schmach und Schande über dich kommt, wenn herauskommt, was du getan hast, in Vers 14. All das bereitet den jungen Mann nun vor für die Aufforderung in den Versen 15 bis 20. Es geht nun darum, wie er sich denn aber von dieser Verführerin schützen kann. Und deshalb finden wir in unserem Text heute einen dreifachen Schutz vor sexueller Untreue für Eheleute. Ein dreifacher Schutz vor sexueller Untreue für Eheleute. Der Vater gibt ihm drei Aufforderungen. Das ist ganz einfach. Die Punkte heute sind ganz einfach. Erstens, beschränke dich, Verse 15 bis 17. Zweitens, erfreue dich, Verse 18 bis 19. Und drittens, ermahne dich, Vers 20. Beschränke dich, erfreue dich, ermahne dich. Nun wollen wir uns wieder unserem Text zuwenden und diesen dreifachen Schutz vor sexueller Untreue betrachten. Das sind drei sehr praktische und klare Anweisungen. Die erste, wie gesagt, ist, beschränke dich. Wir lesen die Verse 15 und 17 nochmal in Sprüche 5. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Wie ich bereits erwähnte, liegt hier die Betonung auf dem eigenen, die eigene Zisterne, dein Brunnen, deine Quellen, dir allein sollen sie gehören. Seht ihr das? Beschränkung ist hier im Blickfeld. Beschränkung auf einen Partner, den eigenen, in jeglicher Hinsicht. Warum? Nun, weil Gott die Sexualität nur und allein für diesen Zweck geschaffen hat. 1. Mose 1,27, 2,24 machen das deutlich. Sie soll, kann und wird nur innerhalb einer monogamen Ehe eine schöne Erfahrung sein oder das Geschenk, das der Schöpfer dem Geschöpf zu geben beabsichtigte. Nur da, nur in diesem Rahmen wird es so sein. Und Jesus nimmt in Matthäus 19, 4 bis 6 ganz klar Bezug auf den Schöpfungsbericht und macht damit klar, dass dies der einzige Rahmen ist, in der die Sexualität hingehört. Aber mehr als das, es ist mehr als das, nicht nur hingehört, so im Sinne von, ja, da ist diese Ordnung, sondern dass sie auch eine wahre Freude wird. Außerhalb der Ehe ist Sexualität nur Selbstzerstörung. Und das haben wir auch schon zusammen betrachtet. In 1. Korinther 6, 18 warnt Paulus davor. Das ist Unzucht. Und deshalb beschränke dich. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinen Brunnen quillt, heißt es hier. Nun, Zisternen oder Brunnen waren Löcher, die in die Erde gegraben und mit Kalkstein ausgepflastert wurden, damit sie dicht waren und das Wasser speichern konnten. Und während den Regenzeiten sammeln sie das Wasser und während den langen Trockenperioden im Wüstenklima Israels die Menschen dann mit Wasser zu versorgen. Sie war deshalb absolut wichtig, um das Überleben von jedem einzelnen Haushalt zu garantieren. Das ist eine Zisterne. Die Zisterne steht hier im Zusammenhang eindeutig für die Ehefrau, das haben wir jetzt gesehen. Zuvor wird von der fremden Frau gewarnt, also von einer anderen in 5 Vers 3. Und danach in Vers 18 wird sie die Frau deiner Jugend genannt. Und das ist ein und dieselbe Sache hier, eine und dieselbe Person. Das ist ein Bild, eine Metapher. Das Argument aus der Metapher, aus dem Bild, ist also relativ einfach und deutlich zu verstehen. Sehr praktisch. Genauso wie du nur aus deiner eigenen Zisterne, aus deinem eigenen Brunnen Wasser trinkst, sollst du auch nur mit deiner eigenen Frau Sex haben. Das Wasser, die Zisterne und all diese Bilder stehen hier für sexuelle Beziehungen und Zuneigung. Das wird ebenfalls später in den Versen 18 und 19 sehr deutlich. Da wird das Bild, die Metapher wird langsam deutlicher. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Der Mann soll sich also in sexueller Hinsicht nur an seiner eigenen Frau erfrischen. Dann heißt es hier, Vers 16, sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Und das Wort Quelle unterscheidet sich hier von dem Wort Zisterne oder Brunnen. Es bezeichnet eine Öffnung irgendwo auf einem Hügel, aus welchem Wasser quillt, das aus dem Untergrund gespeist wird, eben eine Quelle halt eben und kein Brunnen, der Wasser speichert, aber nicht herausquellen lässt. Und das Wasser, welches aus dieser Quelle kommt, wird nach draußen verströmt, sagt die Elberfelder, also verteilt. Das Wort, welches mit Plätze oder Straßen übersetzt wird, manche Übersetzungen sagen auch beide Worte, bezeichnet einfach öffentliche Orte in Städten. Also öffentliche Plätze, wo Menschen zusammenkommen. Dahin wird es also verteilt. Und hier gibt die Elberfelder, wie gesagt, den besten Gedanken mit verströmen, verteilen in dem Sinne. Es ist nicht nur ein Heraustreten, sondern ein Herausquellen und sich verteilen auf die Straßen und Plätze. Diese Quelle verschwendet das Wasser auf die Plätze und Straßen, in die Öffentlichkeit. Und die steht im Gegensatz zur Zisterne, die ihr Wasser nur einem bestimmten Besitzer gab. Wir sehen hier deutlich den Kontrast zwischen der Treue zu der Zisterne, nur aus ihr zu trinken und nun das Wasser auf die Straße hinauszuschütten. Ein Bild der Verschwendung. Ein Bild der Verschwendung. Aber was ist dieses Wasser hier, diese Quelle? Und dieser Aspekt ist etwas umstritten und was seine genaue Bedeutung anbelangt. Mehrere Interpretationen wurden gegeben, aber ich denke, eine davon, oder nur eine davon, ist wirklich auch vernünftig. Die Ströme sind sicherlich nicht Prostituierte, zu denen der Mann hingeht, denn dieses Wasser geht von ihm aus, heißt es, deine Quelle. Andere haben vorgeschlagen, dass es sich um eine Verschwendung der Zeugungskraft handelt. Die Ströme, die sich auf die Plätze gießen, wären dann Straßenkinder. Nun, das ist das natürliche Resultat einer ehelichen Beziehung, sozusagen der Ausfluss sind Kinder. Mit einer anderen Frau sind es allerdings Kinder, die man dann zusammen mit einer Fremden gezeugt hat. Das würde dann Vers 17 andeuten. Aber ich denke, auch diese Interpretation ist sicherlich denkbar, aber doch aus folgenden Gründen eher unwahrscheinlich. Nichts in dem gesamten Abschnitt deutet darauf hin, dass hier Kinder ein Thema wären. Der gesamte Abschnitt dreht sich um die sexuelle Zuneigung und Treue. Es geht hier nirgends um Kinder. Sowie um die Freuden der sexuellen Beziehung und nicht um den Kindersegen. Auch kann man in dem Sinne, absoluten Sinne, die Zeugungskraft nicht verschwenden aufgrund der Polygamie und Konkubinat wussten die Israeliten, dass ein Mann viele Kinder mit x-beliebigen Frauen haben konnte. Ich glaube, dass es sich hier einfach auf die sexuelle Zuneigung des Mannes zu seiner Frau als Zisterne handelt. Er soll seine Quelle, seine sexuelle Zuneigung nur in seine Frau fließen lassen und sich wiederum an dem in ihr gespeicherten Wasser erfrischen. Ist doch ein schönes Bild. Ist das nicht wunderbar, wie anständig, aber doch deutlich diese Stelle auch klar macht, dass es in der sexuellen Beziehung um das gegenseitige Geben von sexueller Erfrischung geht. Wie das in 1. Korinther 7, Vers 3 auch Paulus sagt, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Diese Zuneigung soll er nicht an eine andere verschwenden. Er soll seine Liebe nicht auf der Straße verkaufen, sondern zu Hause sich an seiner eigenen Zisterne erfrischen. Denn schließlich soll sie ihm allein gehören, Vers 17, dir allein soll sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Sie bezieht sich auf die Quellen und die Wasserbäche aus Vers 16. Die sexuelle Zuneigung sollte nie mit einem anderen geteilt werden, mit anderen Männern. Wenn du zu einer fremden Frau gehst, einer Verführerin, einer Prostituierten, teilst du sie mit anderen Männern, mit Fremden neben dir. Unmoralische Frauen haben viele Männer. Du wirst nicht ihr einziger Liebhaber sein. Und wenn sie keine Lust mehr hat, lässt sie dich einfach fallen und geht weiter. Diesen Frust erspare dir. Und deshalb bleibe bei deinen eigenen. Beschränke dich. Das ist also die erste Aufforderung hier. Sich vor sexueller Untreue zu schützen. Bleibe bei deiner eigenen Frau. Lass deinen sexuellen Durst von ihr als deine eigene Zisterne stillen. Ergieße und verschwende deine Zuneigung nicht an eine andere auf der Straße, denn dann teilst du deine Zuneigung auch noch mit anderen Männern. Dir allein soll sie gehören. Die sexuelle Erfrischung, das kannst du nur bei deiner eigenen Frau haben, nirgendwo sonst. Das soll der junge Mann hier lehren. Das lässt sich natürlich genauso auf die Frauen anwenden. Braucht euch hier nicht ausgeschlossen zu fühlen. Auch ihr solltet eure ganze Liebe und Hingabe in sexueller Hinsicht alleine auf euren eigenen Mann konzentrieren. Das ist also die erste Aufforderung hier. Beschränke dich. Die zweite ist nun, erfreue dich. Erfreue dich. Wir lesen die Verse 18 und 19. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Und das ist wirklich sehr, sehr deutlich und direkt. Quelle ist wieder ein etwas anderer Ausdruck als in Vers 16 und beinhaltet den Gedanken, nach Wasser zu graben. Also nicht mehr die Verschwendung wie in Vers 16, sondern eher wieder das Zisternenbild. Manche Kommentatoren denken auch hier an Kindersegen, aber das halte ich, wie gesagt, nicht für sehr wahrscheinlich. In diesen Versen geht es explizit um die Freude und Erfüllung in einer rechten, ehrlichen, sexuellen Beziehung. Und die ist definitiv von Gott gesegnet. Die eigene Ehefrau ist die gesegnete Quelle der sexuellen Freude des Mannes. Und umgekehrt natürlich. Erfreue dich an der Frau deiner Jugend, heißt es hier auch. Das Wort erfreuen bedeutet ein Erfreuen von ganzem Gemüt, aus ganzem Herzen. Es ist eine freudige und frohe Sache. Wie der Wein das Herz erfreut, im Psalm 104, Vers 15, ist dasselbe Wort. Ein weiser Sohn seinen Vater erfreut, in Sprüche 15, 20 und sogar ein freundliches Wort, in Sprüche 12, 25. Es ist eine von Herzen kommende tiefe Freude. Eine intensive und tiefe Freude, die den ganzen Menschen involviert. Das beinhaltet den Gedanken des Genießens dieser Freude. Mache deine Frau zu deinem größten Vergnügen. Habe deine größte Lust an ihr. Das ist eigentlich das, was er hier sagen will. Ihr seht, das ist keine sachlich distanzierte oder gar reservierte Freude. Nein, es ist eine intensive und emotional aufgeladene Sache. Das macht uns aber Vers 19 noch sehr deutlich, der diesen Gedanken weiter ausführt. Woran soll man sich denn an seiner eigenen Frau freuen? Nun, zunächst heißt es hier in Vers 19, die liebliche Hirschkuh und die anmutige Gemse. Andere Übersetzungen sagen, liebreizendes Reh, anmutige Gazelle, sagt die Mengeübersetzung, holdselig wie ein Reh, hat es Luther übersetzt. Das spricht hier eindeutig von ihrer Schönheit. Nun, ich weiß, dass heute das nicht unbedingt als Kompliment aufgefasst würde, wenn ein Ehemann seine Frau als Hirschkuh bezeichnet. Also, ihr Männer, seid ein bisschen vorsichtig damit, das könnte schiefgehen. Aber in der damaligen Zeit waren das Begriffe, die Schönheit in Form und Eleganz in Bewegung veranschaulichten. Schönheit in Form und Eleganz in Bewegung. Sie ist eine Grazie, der Inbegriff der Anmut und des Liebreiz. Ihre Bewegung, ihr Gesicht, einfach alles. Ihr seht richtig, wie dieser Mann hingerissen sein soll. Der Ehemann soll sich die Schönheit seiner Partnerin immer wieder vor Augen malen. Hier kommt jetzt die Antwort auf eine der Fragen von heute Morgen. Sie ist ein Genuss für seine Augen, eine sinnliche Freude. Und nur sie allein. soll seine Augenweide sein. Es soll aber definitiv nicht beim bloßen Anschauen bleiben. Wir lesen den Rest von Vers 19. Hier heißt es, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. Puh. Das ist deutlich, ne? Das Wort berauschen wird auch mit sättigen von Luther oder von der Mengeübersetzung mit ergötzen übersetzt. Ihre Brüste sind eindeutig ein Symbol für die sexuelle Aktivität. Ezekiel 23, Vers 2 bis 3 ist da eine Referenz beispielsweise. Ihre sexuellen Reize sollen den Mann sättigen. Hier ist wieder der Gedanke, dass Durst gestillt wird. Weiter heißt es hier, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Das Wort taumeln kann auch mit trunken sein übersetzt werden, sagt die Menge. Entzückt, sagt die Schlachter 2000, ist aber etwas schwach. Ist eigentlich nicht intensiv genug hier. Wenn man zum Beispiel mal die englischen Übersetzungen anschaut, sieht man ravished, exhilarated, captivated, das ist hingerissen, hocherfreut, gefesselt, verzaubert, sogar ekstatisch. Die ESV, English Standard Version, sagt sogar intoxicated, also berauscht, betrunken bis hin zu vergiftet. Das ist intensiv, ne? Das ist Wahnsinn. Der hebräische Ausdruck hier ist wirklich sehr, sehr intensiv. Er wird sogar dafür verwendet, wenn jemand in die Irre geht, also verführt wird, weggezogen wird. Das ist eine intensive, berauschende, ja trunken machende Erfahrung für den Mann. Er ist wie gefesselt und verzaubert von seiner Frau. Und das, meine Lieben, immer da, stets oder alle Wege, heißt es. Es soll kontinuierlich sein. Nicht nur am Anfang, wenn man sowieso nur rosa-rot sieht, nein, immer da, immer. Und deshalb ist es wichtig, dass Paare sich austauschen darüber, was sie mögen, wie ihre sexuelle Beziehung interessant gestalten können, romantische Abende planen, zu zweit in Urlaub, wir haben das alles angeschaut gestern ein bisschen. Regelmäßigkeit, wichtig, an einer Beziehung muss gearbeitet werden. Und lasst mich euch eines sagen. Eine erfüllte und gute Sexualität kommt nicht einfach von selbst. Man muss daran arbeiten. Und deshalb ist es auch ein Befehl hier. Das heißt, erfreue dich. Das ist ein Befehl. Und da sollte man eher sagen, ergötze dich. Sei gefangen in der Liebe deiner Frau. Wenn ihr euch als Ehepaar vor sexueller Untreue wirksam schützen wollt, dann seid also nicht nur auf euch beschränkt und fixiert, was die sexuelle Zuneigung angeht, sondern sorgt dafür, dass eure sexuellen Begegnungen zu hinreißenden, trunkenmachenden Erlebnissen werden. Das ist nicht verkehrt. Die Bibel fordert dazu auf, wenn es am richtigen Platz geschieht. Knisternde Erotik, Hochgefühle sind nicht grundsätzlich falsch, sondern oft nur am falschen Platz. Nämlich im Fernsehen, im Bordell oder unter Unverheiratet. Da sind sie falsch. Da gehören sie nicht hin. Aber in der Ehe hingegen sind diese Dinge am richtigen Platz. Und es wird sogar noch dazu ermutigt, sie zu fördern. Ihr habt Gottes Segen dafür. Seid keine langweiligen Liebhaber. Seid interessant und leidenschaftlich, wenn es darum geht, euren Ehepartner zu lieben. Wie das Buch Hohelied beschrieben, oder wie es im Buch Hohelied beschrieben wird, ich lese euch einfach mal ein paar Auszüge hier, dann können wir einen Eindruck davon bekommen. Siehe, schön bist du, meine Freundin, siehe, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben hinter deinem Schleier hervor, dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die vom Gebirge Gilead hüpfen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme heraufkommen, jeder Zahn hat sein Zwilling, keinem von ihm fehlt er. Wie eine karmesinrote Schnur sind deine Lippen und dein Mund ist lieblich. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter deinem Schleier hervor. Dein Hals ist wie der Turm Davids, der rund gebaut ist. 1000 Schilde hängen daran, alles Schilde von Helden. Deine beiden Brüste sind wie zwei Kitze, Zwillinge der Gazelle, die in den Lilien weiden. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen, mit einer einzigen Kette von deinem Halsschmuck. Seht ihr die Romantik hier? Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut, ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch, esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Auch wiederum dieses Wort. Beschränke dich und erfreue dich. Habe deine ganze Zuneigung nur zu deinem Partner in dieser Hinsicht. Und nun kommt noch eine dritte Aufforderung. Und das ist Vers 20. Dann kommt die abschließende Ermahnung dieses Abschnitts. Vers 20. Warum solltest du, mein Sohn, an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? So intensiv die Freude, so wunderbar das Hochgefühl und so ekstatisch schön das Erlebnis einer erfüllten, treuen, intensiven, ehrlichen sexuellen Beziehung. Genauso traurig, schrecklich, niederschmetternd und hässlich ist eine sexuelle Beziehung oder Erfahrung außerhalb dieses geschützten Rahmens. Wir kommen hier im Prinzip wieder da an, wo wir angefangen haben. Es gibt nichts, was mehr Zerstörung anrichtet, Vertraute entzweit, Seelen verletzt, Menschen zugrunde richtet, Familien zerstört, tödlich, hässlich, absolut abscheulich ist. Als sexuelle Sünde, Ehebruch und Unzucht. Warum, mein Sohn, solltest du so etwas tun? Ist die Frage hier. Wo du doch eine liebreizende Hirschkuh zu Hause hast, ja? Wo du dich immer und immer wieder sexuell erfreuen kannst, wo du doch eine anmutige Gemse hast, an deren Brüste du dich allezeit sättigen kannst. Warum, mein Sohn? Warum solltest du so etwas tun? Warum solltest du all die Warnungen und all die warnenden Beispiele der Schrift in den Wind schlagen? Warum willst du auch zu den naiven und unerfahrenen jungen Narren gehören, die auf der Gasse herumschleichen und der Ehebrecherin wie ein Vogel ins Netz gehen und dann wie ein Ochse zur Schlachtbank geführt zu werden? Heißt es in Sprüche 7, 7 und 8 und 22 bis 23. Warum, mein Sohn? Warum solltest du an einer Fremden taumeln und den Busen einer anderen umarmen? Der Punkt ist, auf diese Frage gibt es keine vernünftige und rationale Antwort, nach all dem, was wir nun gehört haben. Gibt es einfach nicht. Deshalb steht die Frage auch einfach so im Raum. Das Wort taumeln ist wieder dasselbe wie in Vers 19, betrunken, verzaubert sein. Die Fremde ist die weibliche Form von Fremdling, jemand, der nicht zu mir gehört. Jemand, der in keiner Beziehung zu mir steht. Eine fremde Frau eben. Busen einer anderen umarmen, wiederum eindeutig ein Bild für die sexuelle Beziehung, die sexuelle Aktivität, nur diesmal mit einer anderen. Es ist so irrational, so unvernünftig und so lebensmüde, so etwas zu tun. Und deshalb ermahne dich selbst immer wieder mit diesen Worten. Warum, mein Sohn, warum solltest du so etwas tun? Was können wir nun hiervon lernen? Lass mich noch eine weitere Stelle zeigen, in Sprüche Kapitel 6, nicht weit davon entfernt. In Sprüche Kapitel 6, Verse 30 bis 32, finden wir einen sehr interessanten Vergleich zwischen dem Dieb und dem Ehebrecher. In Vers 30 heißt es, man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um sein Leben zu fristen, weil er Hunger hat. Es gibt Sünden, da gibt es noch irgendwo rationale Erklärungen, warum jemand so etwas tut. Das ist natürlich keine Entschuldigung, oh nein. Aber wenigstens scheint es noch irgendwo nachvollziehbar zu sein, warum jemand so etwas gemacht hat. Wie zum Beispiel der Dieb, der stiehlt, weil er Hunger hat. Wenn er ertappt wird, hat er auch die Möglichkeit, alles wieder ins Lot zu bringen und für den Schaden aufzukommen, wie es in Vers 31 heißt. Wird er ertappt, so muss er siebenfach bezahlen und alles hergeben, was er im Haus hat. Im Gegensatz dazu heißt es aber über den Ehebrecher, in Vers 32, wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut. Und herzlos bedeutet hier eigentlich ohne Verstand. Es ist ein Mensch ohne Verstand. Er hat den Verstand verloren und zerstört sich damit selbst. Seht ihr, wie vernichtend und endgültig ihr das Urteil ausfällt? Dieser Mensch hat den Verstand verloren. Er kann es auch nicht wieder gut machen. Die Schande ist nicht mehr auszutilgen, heißt es in Vers 33. Hier hilft auch kein Besänftigungsversuch durch Geld oder Geschenke, denn die Eifersucht des Ehemannes, den man zutiefst beleidigt und entehrt hat, wird sich nicht einfach so abkühlen in Versen 34 bis 35. Warum sollten wir also so etwas tun? Lasst uns das einfach eine Lehre sein, eine Warnung sein. Die sexuelle Unmoral ist eine schlimme, zerstörerische Sünde. Und wir müssen lernen, ihr zu widerstehen. Einmal dadurch, dass wir wiedergeborene Christen sind, haben wir alle die Kraft der Sünde zu widerstehen. Das gilt für jeden von uns, auch für die Unverheirateten. In Römer 6,14 lesen wir, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch. Das wird nicht geschehen, und in 2. Petrus 1, Vers 3 sehen wir, dass wir alles haben, was wir brauchen, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Das gilt für die Unverheirateten wie für die verheirateten Gläubigen. Aber die Verheirateten unter uns haben noch eine weitere Möglichkeit. Und nicht nur eine Möglichkeit, wir haben jetzt gesehen, es ist auch ein Gebot. Den dreifachen Schutz gegen sexuelle Untreue aus Sprüche 5. Verheiratete Paare schützen sich zusätzlich zum Wandel in Gottesfurcht, am besten, indem sie die Dreierforderung beherzigen und befolgen. Das ist natürlich ein Teil des Wandels in Gottesfurcht, ist klar, es gehört eigentlich dazu für ein Ehepaar. Und diese drei Ratschläge, die wir hier sehen, diese drei Aufforderungen, nicht Ratschläge, Aufforderungen, wie wir sehen, sind: beschränke dich in deiner sexuellen Zuneigung ausschließlich auf deinen Partner. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne, lass dich nur von deinem Partner sexuell erfrischen. Vergeude und verschwende deine Zuneigung nicht an andere. Zweitens, erfreue dich. Lasst eure sexuelle Beziehung eine wahre Freude sein. Genießt es. Ja? Seid leidenschaftlich, intensiv. Male dir das angenehme Aussehen deines Partners vor Augen, werde trunken von seinen Reizen und körperlichen Vorzügen. Das ist nicht verkehrt hier in dem Raum. Und drittens, ermahne dich. Halte dir immer vor Augen, wie sinnlos, wie unvernünftig das Verlangen nach einer verbotenen Beziehung ist. Lass dich nicht übertölpeln. Und schließlich, tu dies alles zur Ehre Gottes und aus Ehrfurcht vor ihm. Denn er sieht alles und weiß alles und vor ihm können wir nichts verstecken. Das ist im Prinzip dann das übergeordnete Prinzip, was uns dann in den Versen 21 bis 23 noch gesagt wird. Und das wäre in diesem Fall vielleicht noch die vierte Aufforderung. Und das wollte ich jetzt hier nicht noch alles noch reinnehmen, sonst wäre es noch länger geworden. Aber ich möchte es einfach kurz erwähnen. Beschränke dich, erfreue dich, ermahne dich und fürchte dich. Sprüche 5, Vers 21 bis 23, und damit möchte ich heute schließen. Denn die Wege eines jeden liegen klar vor den Augen des Herrn, und er achtet auf alle seine Pfade. Den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen, und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Er stirbt an Zuchtlosigkeit, und infolge seiner großen Torheit taumelt er dahin. Was für ein Bild! Das Bewusstsein, dass Gott alles sieht und alles weiß, ist das übergreifende Prinzip hier. Weil wir Gott fürchten und erkennen, dass er alles weiß, sollen wir diesen drei Aufforderungen nachkommen, wenn wir Eheleute sind. Und möge Gott Gnade schenken, dass alles, was wir tun, inklusive unserer Sexualität, zu seiner Ehre und nach seinem Willen von uns gelebt wird. Amen.